Deutschlandfunk Kultur Tonart.
One, two, three, four. So heißt der Titel der Biografie, die Craig Brown über die fabelhaften Jahre der Beatles geschrieben hat. Fabelhaften Jahre der Beatles ist tatsächlich der Untertitel dieser 670 Seiten starken Biografie mit 55 Abbildungen. Das kann nur funktionieren, also Geschichten über die Beatles neu zu erzählen oder wieder zu erzählen, wenn der, der sie erzählt, wirklich gut hingucken kann und vielleicht noch ein paar Figuren gefunden hat, die die anderen nicht haben. Und das hat Craig Brown. Ich habe vor der Sendung mit ihm über diese Biografie und über die Unmöglichkeit gesprochen, über die Beatles noch was Neues zu erzählen. Sie beginnen selbst das Buch damit zu beschreiben, wie das Andenken an die Beatles gepflegt oder auch übertrieben wird. Am Beispiel des Geburtshauses von John Lennon, das der National Trust, eine Organisation zur Denkmalpflege in Großbritannien, pflegt und instand hält und auch Experten damit beauftragt hat, die Möbel zu rekonstruieren, die in John Lennons Kindheitszuhause hätten stehen können. Man weiß gar nicht, welche da standen, aber die haben irgendwie trotzdem welche besorgt. Was wollten Sie denn mit Ihrer Beatles-Biografie rekonstruieren oder nachzeichnen?
I was after telling the basic story, which is pretty well known, which is like a fairy tale of these four working class boys from Liverpool being completely unknown in the beginning of 1962.
Mir ging es darum, die märchenhafte Geschichte dieser vier Jungs aus der Working Class Liverpools zu erzählen. Das ist ja eine sehr bekannte Geschichte. Doch zu Beginn, 1962, waren sie eben noch total unbekannt. Und dann wurden sie zu den berühmtesten jungen Männern der Welt. Und das nur ein Jahr später, 1963. Ich wollte erzählen, wie Ruhm und Reichtum sie in den folgenden 7 Jahren beeinflusst und verändert haben. Soweit ist das erstmal nichts Neues. Mich hat aber auch interessiert, wie die Beatles Teil der britischen Identität und des kulturellen Erbes geworden sind. Ein anderer wichtiger Punkt war für mich, wie die Beatles Leute wie Elvis Presley oder Frank Sinatra einfach durch ihre bloße Existenz als Altbacken haben dastehen lassen. Über Menschen wie Pete Best, den allerersten Schlagzeuger der Beatles, der kurz vor ihrem Durchbruch durch Ringo Starr ersetzt wurde, wollte ich aber auch schreiben. Quasi über all die Verlierer dieser sagenhaften Geschichte.
Right up until they made their first single, when they suddenly substituted Ringo. And what happened to these people who were the sort of failures around the Beatles?
Der Untertitel für diese Beatles-Biografie könnte dann, wenn ich sie so höre, auch sein, die Beatles und die Kollateralschäden, die sie eingerichtet haben, oder?
John war manchmal ein kleiner Bösewicht, aber eigentlich waren alle von Grund auf liebenswürdige Menschen. Die Kollateralschäden waren keinesfalls mutwillig. Brian Epstein zum Beispiel, Manager der Beatles, auf mich wirkte er immer so erwachsen, ganz im Gegensatz zu der jugendlichen Band. Er trug immer Anzug und Krawatte, war sehr gestriegelt. Aber wenn man sich seine Geschichte genauer anguckt, er nahm unheimlich viele Drogen, viel mehr als die Beatles. Er war total neurotisch. Er fühlte sich sehr unwohl mit dem Erfolg und der damit verbundenen Aufmerksamkeit. Er kam damit nicht klar. Bis heute ist nicht klar, ob er Suizid begangen hat, aber er ist definitiv an einer Überdosis Schlaftabletten gestorben. Er war sicherlich eines der Opfer in dieser vermeintlich schillernden Geschichte. Mein Buch beginnt mit einer Szene. Brian Epstein geht die Treppen des Cavern Club herunter und entdeckt dort die Beatles. Die Treppen herunterzusteigen war seine Erlösung und Verdammnis zugleich. Hätte er sie nicht entdeckt, hätte er vielleicht ein einfaches und schönes Leben in Liverpool gelebt.
Später beschreiben Sie dann auch, dass die Beatles untereinander, wie in jeder Beziehung, ganz eigene Versionen ihrer Geschichte haben. Paul und John zum Beispiel darüber, wie sie sich kennengelernt haben. Was ist denn die Beatles-Wahrheit, die Sie gefunden haben? Oder wie sind Sie mit den Wahrheitsversionen umgegangen?
I review a lot of books and so and over the last 20 years I review a book a week. In Britain. And It strikes me with every history and biography.
Ich rezensiere ja sehr viele Bücher, so gut eins die Woche. Bei jeder Biografie, die ich lese, fällt mir eines besonders auf. Es wird behauptet, dass es nur eine Seite der Geschichte gibt, nur eine Wahrheit. Aber ehrlich, wenn man zwei Personen für 5 Minuten in den gleichen Raum setzt und sie danach fragt, was passiert ist, dann erzählen sie dir komplett unterschiedliche Dinge. Das ist sinnbildlich für die Beatles. Ich habe versucht, all diese unterschiedlichen Blickwinkel zusammenzubringen. Edward Hunter David hat 1967 die erste ernstzunehmende Beatles-Biografie geschrieben und die Band gefragt, wie oft sie in ihren ersten 5 Jahren in Hamburg waren. Keiner konnte sich erinnern, obwohl es ja nicht so lange her war. Ist doch unglaublich, dass sich keiner daran erinnern konnte, obwohl die Zeit in Hamburg essentiell für ihre Karriere war.
Und Hamburg war, you know, the key part of their early career.
Bevor wir über das Erbe der Beatles sprechen, jenseits der großen Leistung für die Popmusik, möchte ich aber noch wissen, wie sie denn diese anderen Menschen gefunden haben, diese ganzen kleinen Geschichten, und wie sie dann entschieden haben, wonach die auftauchen zu lassen.
There are obviously thousands of people who have met the Beatles and met them at that time.
Es gibt tausende von Menschen, die die Beatles getroffen haben. Es war ziemlich schwierig, die Geschichten auszuwählen. Dieses Buch hätte unendlich dick werden können und dabei nicht weniger interessant, sondern einfach mit ganz anderen Blickwinkeln und Erlebnissen. Ich wollte über Menschen schreiben, deren Verbindungen zu den Beatles, deren Verstrickungen bisher noch nicht erzählt wurden. Zum Beispiel Jimmy Nicol, der bisher kaum erwähnt wurde. Er war für eine Woche der Drummer der Beatles, als Ringo plötzlich sehr krank wurde und ins Krankenhaus musste. Und das einen Tag, bevor sie in Skandinavien und Australien auf Tour gingen. Also wurde dieser Ersatzdrummer von Brian Epstein und George Martin über Nacht zum Beatle gemacht. Sie fuhren zu ihm nach Hause, schnitten ihm den typischen Beatles-Haarschnitt, sie gaben ihm Beatles-Kleidung und am nächsten Tag war er ein echter Beatle. Das klingt nach dem absoluten Lebenstraum. Das sollte es eigentlich sein, aber es hat sein Leben ruiniert. Er hat sich nie von dieser Art der Vergötterung erholt. Millionen von Menschen, die einen anhimmeln, einem entgegenkreischen. Er war ja auch bei Pressekonferenzen dabei. Er wurde wie der neue Beatle behandelt. Dann ging es Ringo besser und er wurde direkt nach Sydney oder Melbourne eingeflogen. Und das bedeutete für Jimmy Nicol, weg mit dir. Der nächste Flug nach Hause ist deiner. Er gründete danach eine eigene Band und hoffte, dass er damit genauso berühmt werden würde. Aber innerhalb eines Jahres war er pleite. Seine Frau hatte ihn verlassen und heute weiß niemand, ob er noch lebt oder tot ist. Was mit ihm passiert ist, ist schleierhaft.
He then formed his own group. He thought he was going to be just as famous, but within a year he had gone bankrupt. His wife had left him, and now no one really knows whether he's alive or dead. He's a completely obscure figure.
Also jetzt mal abgesehen von den unbeabsichtigten Effekten der Beatles auf ihre Mitmenschen, Zeitgenossen und den Spuren oder quasi den neuen Fronten, die sie in der Popmusik geöffnet haben, was haben die Beatles der Welt hinterlassen?
First they left some amazingly good and enduring songs, both the songs themselves and the way they sang them, those beautiful harmonies that John and Paul did. So the musical legacy.
Natürlich sind da erstmal diese unfassbar tollen Songs. Die Songs an sich, aber auch die Art und Weise, wie sie gesungen werden, diese wunderschönen Harmonien von John und Paul, ihr musikalisches Vermächtnis ist unantastbar und unbestreitbar. Es fühlt sich für mich gerade in Anbetracht dessen, was gerade passiert, komisch an, das zu sagen, aber sie hatten auch großen politischen Einfluss in Russland. Die Beatles waren für die junge Generation und deren Glauben an Freiheit zu Zeiten der Sowjetunion sehr, sehr wichtig. Darauf hatten sie es nicht angelegt, aber dass das passiert ist, war trotzdem unausweichlich. Mit ihren langen Haaren und ihrem Glauben an ein freies Leben und Redefreiheit symbolisierten sie ein Freiheitsgefühl, das es bis dahin in der Sowjetunion einfach noch nicht gegeben hat. Heute ist es fast zynisch, das zu sagen, das ist alles nichtig, aber es gehört zu ihrem Vermächtnis. Für Großbritannien waren sie wichtig, weil sie die ersten großen Entertainer aus der Arbeiterklasse waren. Bemerkenswert, weil sie sich nicht darum scherten, dass sie aus der Arbeiterklasse kamen. Sie machten einfach ihr Ding, hatten Spaß und versuchten nicht, sich der dominierenden Klasse anzupassen. Sie waren einfach sie selbst. Das war unglaublich befreiend für diese ganze Generation. Die Botschaft war, du kannst einfach du selbst sein. Du musst nicht die Erwartungen anderer Menschen erfüllen.
It said you can just be yourself. You don't have to subscribe to other people's values.
Es ist so gut, mit Leuten zu sprechen, die einen universellen und sehr gründlichen Ansatz haben. Vielen Dank für das Gespräch, Craig Brown.
Oh, thank you very much indeed.